Wir freuen uns, dass wir von Woche zu Woche hier zusammenkommen dürfen, um wieder Rückschau zu halten, was der Herr Großes an uns getan hat in der vergangenen Woche. Und jede Woche zeigt auf, dass wir einen Schritt auch in der materiellen Welt weitergehen konnten. Manche Erledigungen konnten wir tätigen, manches Äußere in Verbindung mit dem Nächsten konnte geklärt werden. Manche Arbeit in der Firma konnte gut ausgerichtet werden und wir konnten anderen das Evangelium sagen. So gibt es Werdegänge in dieser Zeit. Und die Predigt des heutigen Sonntags führt uns auch da hinein, dass wir im geistlichen Werdegang stehen sollen. Wer als Kind Gottes in dieser Zeit lebt, soll nicht so bleiben, wie er ist, sondern immer im Vorwärtsgang weitergehen und mehr aus der Ewigkeit empfangen wollen zum Leben in dieser Zeit. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde zu Thessalonich, die ja eine Erweckungsgemeinde war, dass sie auf etwas unbedingt Acht geben sollte. Im 4. Kapitel in den Versen 1 bis 8 heißt es: Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt leben und Gott gefallen, dass ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Nicht in der Brunst der Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und dass niemand zu weit greife und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt haben und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wer nun dies verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist gegeben hat in euch. Wir bemerken, dass das ja Worte sind an solche Menschen, die bereits Jesus kennengelernt haben. Die ihn noch nicht kennen, können natürlich auf dieses Wort nicht eingehen, aber sind eingeladen, zu Jesus mit ihren Lasten zu kommen und sich erneuern zu lassen zum ewigen Leben. Denn wir Menschen sind ja nur auf Zeit in dieser Welt. Es kommt der Tag und die Stunde, wo wir gerufen werden. Es kann heute sein, es kann in einer Woche, in einem Jahr sein. Täglich sollen wir bereit sein, Gott entgegenzukommen und zu gehen, um vor ihm stehen zu können, nicht als den, der unser Richter sein will, sondern unser Erlöser. Darum ist jeder dazu eingeladen, zu Jesus Christus mit seinem ganzen Leben zu kommen. Aber wenn er nun dort ist und ist ein Christ, dann soll er nicht bei der Bekehrung stehen bleiben und meinen, jetzt sei alles gut, sondern er soll immer Ausschau halten nach dem, was Gott ihm mehr geben will. Denn das Ablegen des alten Menschen, der alten Gewohnheiten und das Annehmen des neuen Wesens aus Christo bedarf ein ständiges Ja unsererseits, ein ständiges Suchen nach dem, was der Herr will. Paulus, der diesen Brief aus Korinth an die Thessalonicher schrieb im Jahr 50, ist vom Heiligen Geist so geführt worden, dass diese Erweckungsgemeinde ermutigt werden sollte. Sie sollten festhalten an der geoffenbarten Gnade in Jesus Christus. Die offenbarte Gnade in Jesus Christus beinhaltet mehr, als wir schon kennengelernt haben. Viel, viel mehr. Als Christen, die wir in dieser Zeit leben, haben vielleicht ein Bruchteil von dem neuen Leben der Gnade schon erkannt, aber noch nicht alles. Und darum werden auch wir ermutigt, weiter voranzugehen, die Veränderung unseres Lebens durch die Gnade Jesu zuzulassen. Gerade die Thessalonicher waren ja ein sichtbarer Beweis der Liebe Gottes und seiner Erlösung von Sünde und Tod. Sie folgten ja Jesus treu im Glauben und auch im Glaubenshandeln. Sie waren ein Segen für ihre Umgebung. Wir könnten sagen, das könnte doch so bleiben. Sie waren doch schon so gut auf dem Weg. Die Leute sprachen von ihrem Glauben. Schaut mal diesen, das ist ein Christ. Ist das nicht wunderbar? Wie der lebt, wie der redet, wie der handelt. Das ist doch ein Vorbild. So ging es in der Umgebung von Thessalonich schon zu. Die Gläubigen wurden erkannt als Veränderte durch Gottes Gnade. Doch wo Segen ist, das kennen wir aus dem eigenen Leben. Wo kontinuierlicher Segen ist, kann schnell eine Oberflächlichkeit im Leben mit Jesus auftreten. Es war so, es ist so, es bleibt so. Wir sind ja Gesegnete. Und dann achten wir gar nicht mehr auf das, was Gott uns noch geben will, weil wir doch schon gesegnet sind. Und um diesem vorzubeugen, schrieb der Apostel Paulus an die Thessalonicher, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Es geht weiter. Ihr müsst weiter zunehmen im Glauben. Ihr habt noch gar nicht alles, was ihr haben solltet. Das Wenige, was ihr habt, setzt ihr schon ein. Aber Gott will euch noch mehr geben, denn Glaube wächst. Glaube nimmt Territorien ein. Glaube handelt immer besser, wenn er im Werdegang zugelassen wird. Das Leben in der Nachfolge Jesu führt ein Umwandlungs- und Wachstumsprozess mit sich. Ich bin so froh, dass ich auch heute sagen kann, Herr, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf weiterkommen. Und darum bitte ich dich. Und vielleicht sagst du das auch für dich. Danke, Herr. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf weiterkommen. Ich darf in der kommenden Woche Dinge tun, die ich vielleicht noch nicht im Glauben getan habe. Ich muss nicht immer derselbe bleiben. Denn dann ist die Gefahr groß, dass ich rückläufig lebe. Glaube geht immer weiter. Umwandlungs- und Wachstumsprozess birgt er in sich. Die zunehmende Erfahrung, dass Jesus Christus eine vollkommene Erlösung am Kreuz bewirkt hat, muss auch in der Lebenspraxis erfahren werden. Was ist denn die vollkommene Erlösung? Ja, zunächst, dass Gott uns jetzt als gerecht ansieht. Aber die vollkommene Erlösung schließt auch ein, dass unser Lebenswandel gerecht wird und Gott gefällig wird. Völliger werden im Glauben heißt doch so leben, um Gott in Christus immer besser gefallen zu können. Das heißt doch in der Erfüllung aller Zusagen für das neue Leben zu stehen. Aller Zusagen. Der große Verkündiger Spurgeon sagte mal in einem Beispiel Folgendes, wie wir Christen leider manchmal handeln. Und er suchte ein Beispiel von Kindern, die schreiben lernen und schön schreiben lernen. Sie kriegen einen Zettel und da ist in der ersten Zeile ein wunderbarer Satz mit wunderbaren Buchstaben, sehr sauber und ordentlich geschrieben. Und jetzt sollen sie das immer wieder neu abschreiben. Und was passiert dann? Sie schreiben die erste Zeile ab. Naja, ist nicht ganz so gut gelungen. Bei der dritten Zeile schreiben sie von der abgeschriebenen Zeile ab. Und dann wieder von der nächsten wieder. Und am Ende ganz unten, da kommt etwas ganz anderes dabei raus. Sie richten sich nicht mehr nach dem Original, sondern sie richten sich immer nach den Kopien. Und das passiert leider manchmal unter den Gläubigen auch. Sie richten sich nach den Kopien. Was heißt denn das ganz praktisch? Die Apostel folgten ja Christus, dem Original. Die ersten Väter folgten den Aposteln und die nächsten Väter folgten den Vorvätern. Und so wurden die Kopien immer schlechter. Und jetzt sind wir nur noch sehr geneigt, schon dem Abschaum des Christentums zu folgen. Und wir bilden uns ein, dass wir nun schon ebenso gut sind als unsere armen, unvollkommenen Prediger und Führer in den Gemeinden. Dass wir es schon sehr gut machen und Lob verdienen. Nein, so darf es nicht sein. Wir sollen die Kopien überdecken und immer auf das Original schauen. Denn die Kopien verlangen von uns keine fortschreitende Heiligung. Sie zeigen nur, wie man im Moment sein kann. Aber das Original, Jesus Christus, zeigt uns, du bist noch gar nicht da, wo du sein solltest. Du stehst noch am Anfang. Deswegen Aufblick zum Original. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. So wie ein Kind in einem Wachstum stehen muss und sich auch ständig verändert bis zum erwachsenen Menschen. Und wir achten darauf und freuen uns, wenn diese Veränderung zunimmt und das Kind nicht immer Kind bleibt, sondern auch mal erwachsen wird. So sollen auch wir darauf achten, dass wir wachsen im Glauben und nicht da stehen bleiben, wo wir gerade sind. Und so wie sich Zeiten erfüllen, die durch das prophetische Wort angekündigt worden sind, gibt es auch eine Weiterführung der Verheißung Gottes im Leben des Einzelnen und der Gemeinde. Verheißungen mussten sich schrittweise erfüllen, wie zum Beispiel die Verheißung im Blick auf das Wiederkommen Jesu. Es musste sich erfüllen, dass das Land Israel neu eingenommen wird. Das war ja nicht sichtbar vor vielen, vielen Jahren. Israel steht ja vor dieser Erfüllung der Verheißung zum 7. Jahrtausend der Menschheitsgeschichte. Und Petrus hat auch gesagt, in Anlehnung von Psalm 90, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Zur Vollerfüllung dieses Zieles, zum Friedensreich Gottes, was offenbart werden soll, mussten also Ereignisse auch nur durchlebt werden, die darauf hinarbeiten. Zum Beispiel die Staatsgründung Israels 1948, die Rückeroberung Jerusalems zu einer Einheit, die Masseneinwanderung der Juden aus aller Welt, das Aufblühen der Wüste gemäß der Verheißungen der Schrift. Werdegänge müssen da sein. So sollen auch geistliche Werdegänge in uns wach bleiben, damit wir immer besser unseren Heiland verkündigen können in Wort, Werk und Wesen. Es ist interessant zu lesen, dass bereits im 3. Jahrhundert auch gläubige Rabbinen von diesen Werdegängen sprachen und sie schon ankündigten, dass eben die Welt in 7 Jahrtausende eingerichtet worden ist und dass dahin hin gearbeitet werden muss. Da heißt es zum Beispiel von einem Rabbi Katina, er war ein Amoräer, im 3. Jahrhundert. Er sagt, gleich wie in jedem Jahr siebten, das siebte Jahr, Sabbatjahr, ein Feierjahr ist, so wird auch die Welt im 7. Jahrtausend ein Jahrtausend lang ruhen. Das sagt er im 3. Jahrhundert. Werdegänge, daraufhin müssen wir arbeiten, leben. Oder ein anderer Rabbi, Jehuda, aus der Schule des Propheten Elia, sprach im 3. Jahrhundert, 6000 Jahre zählt die Welt, davon sind 2000 Jahre Wirrnis, 2000 Jahre Weisung, 2000 Jahre messianisches Zeitalter. Er sprach also da prophetisch von Werdegängen, dass ihm auch offenbar der Messias kommen würde, denn messianisches Zeitalter ist die Gemeinde Jesu. Ja, das sind diese Jahre, wo eben die Heiden, die gläubig geworden sind, in den guten Ölbaum Israels eingepfropft werden. Und in Anlehnung an Hiob 5, Vers 19 sagt er, nach 6 Tagen der Drangsal errettet er dich. Am 7. wird kein Unheil dich treffen. Du musst zum 7. Tag äußerlich gesehen durchdringen, aber auch geistlich. Und noch ein dritter Rabbi Abba, genannt auch im 3. Jahrhundert, sagte, wenn die Berge Israels ihr Gezweig und dem heimkehrenden Volk Frucht darreichen, dann ist der Tag seines Kommens nahe. Denn vorher gibt es in diesem Land keinen Ertrag, weder für Menschen noch für Vieh. Werdegänge hin zur Erfüllung der Verheißungen Gottes. Darum auch Werdegänge im Heiligungsleben. Gott hat verheißen, dass du umgewandelt werden kannst in sein Wesen, dass du tun kannst, was er tut, dass du reden kannst, wie er redet, dass du segnen kannst den Nächsten, wie er ihn segnen will. Der Apostel Paulus zeigte also auch in seinem eigenen Leben an, dass es notwendig ist, weiter nach vorne und nach oben zu schauen. Er bekannte über sein eigenes Leben im Brief an die Philipper im 3. Kapitel und sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Damit meinte er nicht die Gnadenvollkommenheit durch den Zuspruch Gottes in Jesus, dir sind alle deine Sünden vergeben, sondern die äußere Vollkommenheit. Du handelst immer noch nicht so, wie Jesus handelt. Wie wurde den Thessalonichern gesagt, begebt nicht euren Leib zur Hurerei. Nehmt ihm nicht zum Lustgewinn. Ihr handelt immer noch nicht so, wie Jesus das will. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei, sagt der Apostel. Dann die Notwendigkeit, sich das Wort der Erlösung von Sünde und Tod erfüllen zu lassen, sagt er dann, ich jage ihm aber nach, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin, seitdem ich ein Christ geworden bin, jage ich auch diesem Leben und Lebensstil Jesu nach. Ich will ihm gefallen. Das soll uns Ansporn sein, auch an diesem Sonntag für die Zeit, die vor uns liegt. Das heißt doch, ich will meinem Erlöser verpflichtet leben. Diese Wichtigkeit zeigte der Apostel dann auch später, nachdem er dann sagte, ich vergesse, was da hinten ist. Ich ruhe mich nicht aus auf meinem Christsein, was ich bis jetzt schon gelebt habe, sondern ich strecke mich nach dem, was dort vorne ist, aus. Ich sage nicht, ich bin jetzt Christ und alles gut, nur müssen sich nur noch die anderen bekehren. Sondern ich vergesse das und ich schaue nach vorne, weil der Herr mir noch mehr geben will. Ich bin noch nicht das, was er aus mir machen will. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Die Einnahme dieser Lebensverheißungen für einen Christen sollen immer mit dem Ziel verbunden sein, wie es Paulus dann auch sagt. Ich schaue auf die himmlische Berufung Gottes in Jesus. Ich schaue in die Ewigkeit hinein. Und da sehe ich, dass mein äußeres Leben auch verwandelt werden muss. Dass es noch eine andere Form annehmen muss. Dass ich nicht mehr zanke und streite. Dass ich nicht mehr Recht haben will und dass ich nicht andere übervorteile. Dass ich nicht bockig bin. Wir haben ja ein Gebot, das Verheißung hat. Da heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Warum? Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das sollst du tun. Und das ist das erste Gebot, was Verheißung hat. So sagt die Schrift. Vater und Mutter ehren, tun wir das schon? Mache ich das schon oder nehme ich Anstoß an meiner Mutter, meinem Vater? Ich habe gerade eine traurige SMS mir vorlesen lassen aus der größeren Verwandtschaft, wo ein Sohn sagt zu der Mutter, denke nicht, dass ich mit dir nochmal Kontakt aufnehme. Und das Schlimme daran ist, dieser Sohn ist Prediger. Und schreibt seiner Mutter so etwas. Wo bleibt die Erfüllung dieses Gebotes? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut geht. Merken wir, wir müssen immer weiter. Wir müssen auch diese Verheißungen einnehmen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Ja, die himmlische Berufung habe ich immer vor mir. Was mir auf dem Weg der himmlischen Herrlichkeit in der Heiligung geboten wird, das will ich annehmen. Es bringt tiefen Frieden des Herzens und große Freude. Das Wachsen in den Geboten des Glaubens, so sagt der Apostel hier in dem zweiten Punkt, ihr wisst doch, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Lebt doch darin. Das neue Gebot Jesu ist, nach unserer Erlösung von Sünden, nicht mehr an sich selbst und an dem Nächsten zu sündigen. Ein Zwiefaches wird hier uns in dem Text gesagt. Wir sollen daran denken, dass die Erlösung vom Fluch der Sünde eine vollkommene Erlösung ist. Nicht mehr an sich selbst und dem Nächsten sündigen. Zwei Heiligungsgebote werden uns hier vorgelegt, die zugleich Sammelbegriffe für die allgemeine Art der Sünde sind. Einmal den eigenen Leib in Heiligung und Ehren für Gott halten, nicht Hurerei treiben, und zweitens in geheiligtem Wandel den Nächsten gegenüberstehen, nicht Unrecht handeln. Zu dem ersten, der Leib ist ja ein Gefäß, das in Heiligung gehalten werden muss, weil wir auf Erden für Jesus leben. Ihn wollen wir als Gottes Sohn erkennen und bekennen. Und wir wollen dieses Gefäß, den Leib, nicht den Lüsten preisgeben, so wie wir es gelesen haben, wie die Heiden es tun, die Gottlosen, die ja nur den Leib zu einer Genusszentrale nutzen. Und möchten alles Mögliche erleben und empfinden. Dazu haben wir den Leib nicht. Der Leib dient als Gefäß, das Kinder Gottes zum Leben in dieser Welt brauchen. Petrus nannte diesen seinen Leib eine Hütte, in der er wandelte. Eine Hütte, die er hier brauchte, um seinen Herrn zu bezeugen. Diese Hütte, es ist ein vorübergehender Mantel, ein Dienstkleidungsstück zum Guten. Es geht also bei beiden Dingen um das wahre Leben aus Gott. Es geht nicht um die Genusssucht durch den Leib. Und gerade auch als junge Menschen sind ja viele geneigt, alles, was man mit dem Leib machen kann, auszukosten. Und dabei großen Schaden zu nehmen. Gott sucht unsere Gemeinschaft. Den Leib sollen wir in Ehren halten. Das heißt doch in allem und zu jeder Zeit Gott zur Verfügung zu stehen, der uns vom ewigen Verderben erlöst hat und uns erhält mit dem Leib in dieser Zeit. Zweckentfremdung des Leibes zur Sünde wird ja als Hurerei in jeglicher Art bezeichnet. Paulus sagt in 1. Korinther 6, der Leib soll nicht der Hurerei gegeben werden, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Denn wer hurt, der hurt an seinem eigenen Leibe. Er belastet sich selber. Er schadet sich selber. Eine Kampagne in Amerika ist mal ausgelöst worden unter jungen Christen Christinnen und Christen, die einen Bund geschlossen haben mit Gott und haben gesagt, wir wollen keinen Sex vor der Ehe. Wir wollen unseren Leib unserem Herrn geben. Er soll geheiligt werden. Er soll da gebraucht werden, wie und wo Gott es will. Und dann haben sie ein Gelübde gehalten und tatsächlich viele, viele junge Menschen haben dies Gelübde gehalten. Und es nahm dann auch in Amerika diese Übergriffigkeit im sexuellen Leben vor der Ehe ab. Und die jungen Leute haben das genossen, dass sie sich nicht einfach verbrauchen lassen müssen, sondern durch Gottes Geist bewahren dürfen. Und so sollen auch wir bewahrt bleiben vor den Übergriffen des Feindes, der ja doch uns unfähig machen will, Gott zu dienen. Also das Gefäß ist nicht zum Lustgewinn, sondern zum Segensgewinn gegeben, wodurch wir Gott mit allen Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinde und am Nächsten in dieser Welt dienen dürfen. Körperlicher Einsatz im Alltag darf bei Kindern Gottes ein Dienst sein zum Wohle anderer und zur eigenen geistlichen Freude und somit zu Gottes Ehre. Und das Zweite hier, das Gefäß in Heiligung und Ehren halten, um dem Nächsten zu dienen, dem Gebot Gottes nachzukommen, bedeutet doch, in dem Willen Gottes zu leben und dem Nächsten zu zeigen, wie gut Gott ist, wie gut er handelt an uns und uns befähigt, nicht sündigen zu müssen. Ein Mensch, der Jesus nicht gehört, er muss sündigen, er kann gar nicht anders. Er hat gar keine Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und wir sollen aber als Christen zeigen, wir dürfen durch die Gnade Gottes in Jesus dem Guten nachkommen. Wir brauchen niemand belasten. Wir brauchen niemand bedrängen. Wir brauchen niemand betrüben, auch nicht betrügen, auch nicht belügen. Wir brauchen niemand beleidigen und so weiter. Vielmehr dürfen wir dem Nächsten zeigen, was die Gnade Gottes vermag, nämlich Aufrichtigkeit dem Nächsten gegenüber, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Treue, Freigebigkeit und mit allen im Frieden leben können. Der Herr Jesus selbst hat eine, wir würden sagen, Faustregel aufgestellt. Willst du, dass man dich betrügt? Dann sagen wir, nein, dann betrüge auch den anderen nicht. So steht es im Matthäus-Evangelium, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Wenn du nicht übervorteilt werden willst, dann übervorteile auch kein anderen. Aber diese Vollmacht liegt einfach nur in der Gnade Jesu. Hier verstehen wir also diese Aufforderung des Apostels an diese lebendige Gemeinde. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Ihr seid noch nicht da, wo ihr sein sollt. Trachtet nach dem, dass euer eigenes Leben durch Jesus Christus mehr Veränderung erfährt. Schau nicht immer auf den anderen, ob er schon verändert ist. Schau auf dich selber. Es ist eine leichte Übung, den anderen zu betrachten und zu beurteilen. Aber es ist eine schwere Sache, sich selbst vor den Herrn zu stellen und zu fragen, Herr, wie soll ich leben vor dir? Verändere du mich? Denn wenn ich verändert werde, werde ich auch ein verändernder Segen für den Nächsten. Gott, der Herr, sieht unser Handeln an. Er will nicht das, worüber er bei Ungläubigen zu Gericht sitzen muss, es auch bei den Erlösten sehen. Vielmehr will er sich über die sichtbare Erfüllung seines Wortes und der Auswirkung seiner Gnade, seines Werkes der Erlösung von Golgatha erfreuen. Und der Apostel Paulus, geführt vom Heiligen Geist, setzt hinzu für die Thessalonicher und für alle Gläubigen, beachtet das. Wenn ihr das nicht beachtet, dann ist es nicht nur ein Schade, den ihr an Menschen tut, sondern für euch selbst vor Gott. Wer nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gottes Wort. Und darum, auch im Epheserbrief, mahnt er die Gläubigen und sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, sondern dient dadurch Gott und dem Guten in dieser Welt, damit dadurch noch viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Es sind kleine Schritte. Wir werden nicht nur aufgefordert, diese zu tun, sondern wir werden eingeladen, weil wir sie tun können. Ein Beispiel will ich noch nennen über diese kleinen Schritte. Da heißt es von dem Michelangelo, der Name ist uns ja bekannt, nicht? Ein großer Künstler vergangener Zeiten. Er hatte eines Tages einen Besucher, dem zeigte er seine Arbeiten. Und dann erklärte er, diesen Teil habe ich etwas umgearbeitet, diesen Zug habe ich etwas gemildert, dort habe ich die Muskeln mehr hervortreten lassen, diesen Lippen habe ich mehr Ausdruck und jenem Zug eine stärkere Energie gegeben und diesem Teil habe ich besser poliert und so weiter. Der Besucher sagte, aber das sind ja lauter Kleinigkeiten. Das mag schon sein, erwiderte der Künstler. Aber bedenken Sie, dass Kleinigkeiten die Vollkommenheit ausmachen und dass die Vollkommenheit keine Kleinigkeit ist. Das heißt, die kleinen Schritte führen uns zur Einnahme dieser Vollkommenheit in Jesus. So, dass wir auch ohne Worte eine Ausstrahlung haben können. Der Apostel Indiens, der Name ist ja vielleicht mal gefallen, Satu Sunder Singh, war mal in Holland, auch in Deutschland. Und er war von seinem Elternhaus verstoßen, weil er Christ wurde. Man wollte ihn sogar vergiften, aber das Gift hat nicht gewirkt. Man versuchte es immer wieder, ihn umzubringen, aber es gelang nicht. Und er war ganz seinem Heiland und Herrn hingegeben. Er hatte das Evangelium zuerst in einer Missionsschule gehört und später griff Jesus nach ihm. Aber er war so davon überzeugt, dass er sagte, ich will keinen Kompromiss mehr machen. Herr, wandle mich um in dein Bild. Und dann passierte Folgendes, der Mann hatte ja keine Uhr. Aber dann fragte er, wie lange darf ich reden? 20 Minuten. Und genau nach 20 Minuten hörte er auf. Er hatte keine Uhr. Er war so innerlich geordnet, dass er das genau einhalten konnte. Und als er dann bei einem Pastor an der Tür klingelte, er war da eingeladen, machte das Kind auf, schaute ihn an, lief zurück und sagte zum Vater, der Herr Jesus steht vor der Tür. So eine Ausstrahlung hatte dieser Mann auf das Kind. Und das ist genau das, was Jesus auch möchte, dass wir ihn widerspiegeln und dass Menschen sagen, da ist was anderes. Das möchte ich doch auch haben. Auch zu den Gläubigen in der Gemeinde Sardes sprach der erhöhte Herr und sagt, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Du musst völliger werden in der Heiligung. Denke doch, wie du empfangen hast und gehört hast. Halte das doch fest. Du hast doch noch mehr gehört. Denn wer überwindet, ja, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden und in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen werden. Was sagte uns der Wochenspruch? Es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr fordert. Einfach sein Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das gibt Wachstum. Und ich habe hier noch ein kurzes Wort von Gertrud Wegner gelesen, darüber, über diesen Weg der Heiligung. Das schreibt sie in Jesus: alles erfassen heißt alles eigene lassen. Horchen in Warten und Stille, was ist sein Wunsch, sein Wille? Dessen stets eingedenk, dass Gnade ein Gotteskind geschenkt. Als ein Gefäß ihm geweiht, Labsal zur Ewigkeit. Werden gebraucht ohne Lohn, er der Töpfer, wir der Ton. Eitelkeit, Selbstsucht und Ehr ist nur Lebensbeschwer. Lassen wir Jesus walten. Er will in sein Bild uns gestalten. Und wenn uns dunkel anficht, spricht er: fürchte dich nicht. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Der Herr segne uns auf dem Wege ihm nach durch die neue Woche. Amen.